Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die Aktionäre von Bayer strafen deren Vorstand massiv ab. Wir werden im Laufe der Sendung Näheres darüber berichten. Wir blicken intensiv auf die FDP. Sie will höher hinaus als derzeit in den Umfragen, wo sie seit Wochen stagniert. Der Parteichef wurde heute trotz Kritik an ihm wiedergewählt. Und die Grünen, der beinahe Koalitionspartner von 2017 im Bund, sie sind offenbar der neue Hauptkonkurrent. Eine neue Generalsekretärin hat die FDP auch, während die vorherige als EU-Spitzenkandidatin im Regen stehen gelassen wird. Über den Parteitag der Liberalen berichten wir gleich. Große Auftritte ist man von Emmanuel Macron nicht nur in Frankreich mittlerweile gewohnt. Gestern gab es den nächsten. Eine Antwort auf die Forderungen der Gelbwesten war das. Doch diese scheint nur wenige zufriedenzustellen. Fragen dazu gleich an den Frankreich-Experten Dominik Grillmeier. China wirbt mit gemäßigteren Tönen für die neue Seidenstraße. Der Zwist um Nord Stream 2 geht in Berlin weiter. Und Sri Lanka befürchtet vor diesem Wochenende neue Anschläge. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Wir blicken aber zunächst auf die Liberalen, für die es seit dem Wiedereinzug in den Bundestag allenfalls mittelmäßig läuft. In der Wählergunst geht es eher bergab. Dagegen gewinnen die Grünen immer mehr an Zustimmung. An Gunst verloren hat auch Christian Lindner, der Parteichef, der auch mit einigen Bemerkungen zur Sozialpolitik für Ärger gesorgt hat. In seinem Amt ist Lindner auf dem Parteitag trotzdem bestätigt worden, aber mit Abstrichen. Besser erging es da der neuen Generalsekretärin. Aus Berlin, Ann-Kathrin Büsker.
Wirtschaftspolitik. Das Wort prangte zum Auftakt des FDP-Parteitages groß über der Bühne, auf der der anschließend frisch wiedergewählte Parteivorsitzende Christian Lindner das vergangene Jahr bilanzierte. Und Wirtschaftspolitik dominierte seine Rede auch inhaltlich. In Abgrenzung zu China, das er als Positivbeispiel für wirtschaftliche Entwicklung nannte, aber auch als Negativbeispiel ob des Mangels an Bürgerrechten und des Konzeptes der Planwirtschaft. Lindner sprach vom Kampf der Systeme. Und um in diesem Kampf eine Chance zu haben, müsse die Basis der Gesellschaft gestärkt werden, die Wirtschaft und damit auch der Mensch.
In der Gesellschaft des Grundgesetzes, in unserer Wirtschaftsordnung, da zählt jede und jeder einzelne Mensch. Und deshalb wollen wir nicht den Staat groß machen, sondern wir wollen jede und jeden Einzelnen stark machen. Ein Land wächst mit seinen Menschen und deshalb investieren wir in genau diese Menschen, damit sie unser Land stark und erfolgreich machen kann.
Europa spielte in der Rede des Parteivorsitzenden nur eine kleine Rolle. Lindner betonte die Wichtigkeit der Union für die gemeinsame internationale Stärke. Insbesondere im genannten Kampf der Systeme bezeichnete er die wirtschaftliche Stärke der Union als Garant für Wohlstand. Mehrfach betonte Lindner die Vorteile der Marktwirtschaft und geißelte demgegenüber Projekte der Bundesregierung als Planwirtschaft. Die Industriestrategie von Wirtschaftsminister Altmaier?
Das trägt die Signaturen der Planwirtschaft.
Die Klimapolitik der Bundeskanzlerin?
Das war eine Karikatur von Planwirtschaft.
Wegen der gesellschaftlichen Relevanz des Themas sind die Liberalen in Sachen Klimapolitik in Zugzwang. Lindner war zuletzt wegen seiner Haltung gegenüber der Fridays for Future-Demonstrationen in die Kritik geraten. In einem Antrag zu liberaler Klimapolitik erläutern die Liberalen auf dem Parteitag ihr Rezept zur Problemlösung: Marktwirtschaft. Keine Verbote, sondern die Stärkung von Forschung und Entwicklung. Zur Senkung der CO2-Emissionen will die FDP auf Zertifikatkauf setzen.
Nämlich indem wir die Menge an CO2, die wir noch emittieren dürfen, einfach in ein Budget fassen. Und dann kann jeder, der CO2 für das Fleisch, den Flug, das Auto, sich sein Recht am CO2-Ausstoß kaufen.
Marktwirtschaft ist auch in der Frage der Wohnungspolitik die Antwort der Freien Demokraten. Sie wollen Wohnungsbau unkomplizierter und rentabler machen. Enteignungen großer Wohnungsbaugesellschaften, wie sie derzeit in Berlin diskutiert werden, lehnt die FDP nicht nur ab. Sie will sie durch Streichung des § 15 Grundgesetz unmöglich machen. Einen entsprechenden Antrag hat Präsidiumsmitglied Michael Theurer miterarbeitet.
Wehre den Anfängen, es geht doch nicht um börsennotierte Aktiengesellschaften. Am Ende weiß jeder Wohnungsbesitzer, werden die Sozialisten dieser Welt auch ins Privateigentum des kleinen Mannes eingreifen. Das Privateigentum ist die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft.
Nicht marktwirtschaftlich regeln ließ sich bisher der Frauenanteil der FDP. Nicht einmal 22% der Mitglieder sind weiblich. Das soll sich ändern. Ein Leitantrag setzt auf Vielfalt durch Emanzipation. Darin geht es um gezielte Gleichstellungsförderung. Für sich selbst lehnt die Partei eine Frauenquote weiterhin ab, will aber mit Verbänden individuelle Zielvereinbarungen Regelvereinbarungen für Frauen in Ämtern vereinbaren. Der Posten der Generalsekretärin bleibt weiblich besetzt. Für Nicola Beer, die Spitzenkandidatin der Europawahl, übernimmt die bisherige migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Linda Teuteberg.
Ann-Kathrin Büsker berichtete, die Gelbwesten haben sich in Frankreich wegen ihrer zum Teil extrem gewaltsamen Proteste nicht nur Freunde gemacht, den Präsidenten haben sie aber unter Druck gesetzt. Emmanuel Macron wollte eigentlich schon vergangene Woche auf die Proteste antworten. Wegen des Feuers in Notre-Dame wurde das verschoben. Doch was Macron gestern Abend dann angekündigt hat, das überzeugt am Tag danach weiterhin nur die wenigsten. Aus Paris, Christiane Kess.
Lügner und Dieb. Noch während das Konterfei des Präsidenten über die Bildschirme flimmerte, stand das Urteil vieler Gelbwesten vor dem Fernseher schon fest. Uns ist das Referendum sehr wichtig und über die Vermögenssteuer hatten wir es schon am Anfang. Es ist ganz klar, Macron will nichts in Frage stellen. Der Präsident will zwar die symbolträchtigen und den Gelbwesten so wichtigen Volksabstimmungen erleichtern, er ist aber gegen bindende Referenden nach dem Schweizer Modell. Und die viel diskutierte Einführung einer Vermögenssteuer will Macron lediglich überprüfen. Dass die Einkommenssteuer deutlich gesenkt wird, was vor allem der Mittelschicht zugutekommen soll, überzeugt Leila Witzmann, die für die Gelbwesten ins Europaparlament einziehen will, nicht. Der Präsident hat weder auf das Problem mit den Benzinkosten geantwortet, noch auf die Kaufkraft durch eine Reform der Mehrwertsteuer. Tausende sind jeden Samstag auf der Straße. Sie leiden und auch die Polizisten sind erschöpft. Alle sind am Ende. Und er macht einfach so weiter, als ob in seinem Land nichts passieren würde. Die Opposition, die sich zum Teil nah an den Gelbwesten positioniert, schlägt in dieselbe Kerbe. Danielle Obono, Parlamentsabgeordnete von der Linken La France Insoumise, pflichtet den Enttäuschten bei. Von welchen Maßnahmen sprechen wir? Gab es eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, mit der diejenigen etwas beisteuern müssten, die schon so viel besitzen? Wurde der Mindestlohn erhöht? Das wären die richtigen Maßnahmen gewesen, wenn man unseren schwächsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern helfen wollte, mit einem teuren Leben zurechtzukommen. Sébastien Chenu, Sprecher des extrem rechten Rassemblement National, findet, Macron habe die Gelbwesten schlichtweg brüskiert. Die Franzosen hatten einen Politikwechsel erwartet. Jetzt sagt uns Emmanuel Macron, dass er so weitermachen wird. Mit der Reform der Renten zum Beispiel. Er wird einfach so weitermachen. Dennoch wird in den französischen Medien leidenschaftlich diskutiert, welche Konsequenzen Macrons angekündigte Maßnahmen auf die Kaufkraft der Franzosen haben werden. Positiv kommt bei manchen Betroffenen der Plan an, dass die Mindestrente auf 1.000 Euro angehoben werden soll, bei denjenigen, die in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Und auch, dass die Rente wieder an die Inflation angepasst werden soll, bekommt Zustimmung. Dieser Familienvater kann auch den Ideen des Präsidenten etwas abgewinnen, mit denen Macron Anreize für längeres Arbeiten schaffen will. Mehr arbeiten und dafür weniger Steuern zahlen, das wäre nicht schlecht. Das ist sicher für viele interessant. Für Irritationen hatten Macrons Äußerungen zu Europa gesorgt. Gegebenenfalls, so findet er, müssten Länder den Schengen-Raum verlassen, die nur die Vorteile des freien Reisens genießen wollten, aber nicht bei der Verteilung von Flüchtlingen mitmachten. Zur Seite springt dem Staatschef hier die Spitzenkandidatin seiner Partei La République en Marche für die Europawahl, Nathalie Loiseau, die gerade im strömenden Regen Kampagne macht. Wir wollen eine Migrationspolitik, die sowohl unsere Grenzen schützen kann, als auch unsere Werte. Schengen ist eine Errungenschaft unter der Bedingung, dass jedes Land seine Unterstützung leistet.
Ein Bericht von Christiane Kess. Und zugehört hat am Telefon Dominik Grillmeier. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Und er kann uns gleich schildern, was er vom Auftritt des Präsidenten hält. Guten Abend, Herr Grillmeier.
Guten Abend, Herr Sawicki.
Wir haben ja die vielen kritischen Reaktionen auf Macrons Vorschläge gehört. Hat er immer noch nicht verstanden?
Ich glaube, er hat viel zugehört und ich denke, er hat schon auch einiges verstanden. Er hat vor allen Dingen erklärt, dass er seine Methode ändern wird. Das war ja auch ein Punkt, an dem sich vielfach Kritik entzündet hat, dass da ein Technokrat in Paris säße, der von den wahren Verhältnissen im Land überhaupt keine Ahnung mehr hat, weil er die Anbindung verloren hat an das Volk. Man kann ihm wirklich den Vorwurf machen, dass er einen zu vertikalen Regierungsstil gepflegt hat, 2 Jahre lang. Und jetzt musste er einräumen, dass die Methode zumindest geändert werden muss. Aber dass er an seiner Politik nichts ändern würde, ich glaube, das mussten die meisten Beobachter schon erwarten.
Und trotzdem sind ja die Reaktionen so äußerst kritisch von vielen Seiten. Kann er also einfach so weitermachen wie bisher?
Ja, also er will auf jeden Fall an seiner Politik festhalten. Das hat er gestern deutlich gemacht. Für ihn geht es ja jetzt zunächst mal auch darum, möglichst stark die Europawahlen zu beeinflussen. Er wollte auf keinen Fall sein Lager beeinflussen, also verprellen, das ihm schon im ersten Wahlgang 2017 die Stimme gegeben hat. Er konnte also nicht von seiner Art und Weise, Politik zu machen, richtig abweichen. Das wollte er nicht. Gleichzeitig wollte er auch versuchen, seine Wählerbasis im Blick auf 26. Mai möglichst breit anzulegen, möglicherweise einige Stimmen auch bei den Konservativen noch einzufangen. Ich denke da zum Beispiel an diese Maßnahme, man muss mehr arbeiten mittelfristig. Das ist ja ein Thema, das auch bei den Konservativen ganz gut ankommt. Also zunächst mal geht es wirklich darum, am Ende als Erste durch die Ziellinie zu gehen am 26. Mai. Und da war klar, dass er jetzt nicht ankündigt, würde alles völlig anders machen.
Schauen wir mal auf die Maßnahmen. Es sind ja viele kleinere Maßnahmen, wie es heißt, die er angekündigt hat. Eine Senkung der Einkommensteuer, die Erhöhung der Mindestrente, die Abschaffung der Elite-Universität ENA. Was sind für Sie da die wichtigsten?
Also das wichtigste Signal an die Gelbwesten ist sicherlich diese Einkommensteuersenkung zunächst mal. Es ging vielfach zu Beginn der Proteste, als Gewalt noch keine große Rolle spielte, um das Thema Kaufkraft. Diejenigen, die dort an den Rond-Point standen, haben im Wesentlichen argumentiert, dass sie kaum über die Runden kommen. Sie arbeiten und sie kommen trotzdem kaum über die Runden. Deshalb war schon das erste Maßnahmenpaket, das er im Dezember geschnürt hatte, eine klare Geste in Richtung mehr Kaufkraft. Und die Einkommensteuersenkung und ebenso auch natürlich einige Maßnahmen, die genannt wurden im Beitrag in Bezug auf die Rente, das sind schon Zugeständnisse, die er jetzt gemacht hat, weil er den Eindruck hat, er muss auf diese Proteste reagieren. Ansonsten ja, bleibt er natürlich überwiegend vage. Die Reaktionen, die man so gehört hat, wenn sie nicht ganz negativ waren, dann hieß es meistens zu wenig und zu wenig konkret vor allen Dingen. Das ist allerdings eher so zu erwarten von einem französischen Präsidenten, der ja eigentlich die Regierungsgeschäfte seinem Premierminister überlässt. Das heißt, er möchte vorgeben, wo die Reise hingehen soll. Und umzusetzen hat es dann die Regierung. Das heißt, sie muss dann auch die konkreten Lösungen finden für das, was der Präsident in solcherlei Ansprachen verspricht.
Das ist ja wahrscheinlich schon Teil dieses neuen Stils, den Sie da eben skizziert haben. Kurz nochmal zu den wirtschaftlichen Maßnahmen, die sozusagen das Leben vieler Franzosen erleichtern sollen. Warum sträubt sich Macron vor der Einführung der Vermögensteuer?
Er hat sie abgeschafft mit der Begründung, das würde Investitionen freisetzen. Es geht nicht darum, den Reichen etwas zu schenken, sondern es geht darum, dass sie bereit sind zu investieren. Er hat darauf hingewiesen, dass er ja nicht nur die Vermögenssteuer abgeschafft hat, sondern gleichzeitig wieder eine Steuer auf Immobilienbesitz eingeführt hat. Und das ist genau eben diese Richtung, zu sagen, ich besteuere nicht aus Jux und Tollerei. Ich möchte, dass Leute investieren, das Geld, das sie behalten können. Und dann war das kleine Zugeständnis, das auch im Beitrag angeklungen ist, zu sagen, wir evaluieren ja diesen Prozess laufend. Und wenn sich 2020 herausstellt, das funktioniert nicht so, es wird nicht in dem Maße investiert, wie wir uns das erhofft haben, dann kann man natürlich auch wieder über eine Wiedereinführung sprechen.
Dann könnte aber es zu spät sein für Macrons Wiederwahl.
Das ist durchaus möglich. Also das ist halt einfach ein Thema, an dem sich viel Kritik entzündet hat. Aber nichtsdestotrotz, er bleibt bei seiner Argumentation. Das betrifft auch das Thema zum Beispiel, wie geht man mit dem Thema Ungleichheit in Frankreich um? Man kann entweder umverteilen oder man kann versuchen, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und Macron schlägt weiterhin voll in die Kerbe Chancengleichheit. Ich muss in Bildung, Ausbildung investieren. Wir müssen die Leute in eine Situation bringen, dass sie sich selbst helfen können. Umverteilung ist keine dauerhafte Lösung. Und das hat er auch gestern wieder deutlich gemacht. Und das ist wiederum ein Beispiel, dass er nicht bereit ist, von seiner Politik Abschied zu nehmen. Er will nur die Methode ändern.
Sind die Reformen, die Macron dann grundsätzlich auf den Weg gebracht hat, die richtigen? Braucht Frankreich diese Reformen?
Frankreich braucht eine Reihe dieser Reformen. Einige hat er ja schon gemacht am Arbeitsmarkt. Die Verkleinerung der Schulklassen hat schon erste Wirkung gezeigt. Das hat zunächst mal nur die schwierigsten Viertel in Frankreich betroffen, aber das soll nun ausgeweitet werden. Das länger Arbeiten ist ein umstrittenes Thema, aber da wird er auch viel Unterstützung finden. Was noch zu tun ist wahrscheinlich, ist tatsächlich Gelder zu finden, weil er hat gestern auch noch mal einiges versprochen, das gehörig Geld kostet, das das Budget belastet. Und da muss er sich überlegen, woher das Geld kommt. Er hat einige Pisten genannt gestern, wo es hingehen könnte. Steuervorteile für Unternehmen könnten da betroffen sein. Ebenso natürlich aber auch die Ausgaben des Staates als solches. Das heißt, der Staat muss effizienter werden und da muss er noch liefern.
Bei uns heute Abend im Deutschlandfunk der Frankreich-Fachmann Dominik Grillmeier. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen.
Und dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 4 Wochen sind es noch bis zur Europawahl. CDU, SPD und Grüne beispielsweise werden nicht müde zu betonen, dass diese Wahl eine Richtungsentscheidung für Europa ist. Trotzdem zeigt eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung, dass viele Wähler mit ihrem Kreuz vor allem gegen etwas stimmen wollen, anstatt eine Partei bewusst zu unterstützen. Und auch der Stimmenanteil rechter Parteien dürfte Ende Mai anwachsen. Christiane Habermals.
Genau einen Monat vor der Wahl stehen viele wahlberechtigte Europäer Europa kritisch gegenüber. Jeder Zehnte gab an, auf jeden Fall für eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei stimmen zu wollen. Dazu kommen 6,2% der Befragten, die ihre Stimme bei der Europawahl einer linkspopulistischen oder linksextremen Partei geben wollen. Damit ist jeder sechste Europäer fest entschlossen, eine Partei zu wählen, die Europa grundsätzlich skeptisch gegenübersteht. Vor allem den rechtspopulistischen Parteien sei es in kurzer Zeit gelungen, sich eine starke Stammwählerschaft aufzubauen, erklärte Robert Fehrkamp, einer der Autoren der Studie. Ein weiteres Ergebnis: immer mehr Menschen treffen ihre Wahlentscheidung aus einer negativen Parteiidentifikation heraus, statt sich mit den Inhalten einer bestimmten Partei zu identifizieren.
Das heißt also, immer mehr Wähler können zwar genau sagen, welche Partei sie auf gar keinen Fall wählen würden, welche Partei sie ablehnen, immer weniger können das sozusagen positiv formulieren.
So sagen etwa 48% der Menschen, jedenfalls nicht eine christdemokratische Partei wählen zu wollen, nur 6,7% identifizieren sich positiv mit deren Inhalten. Bei den Sozialdemokraten sind es lediglich 6,1%. Für die etablierten Parteien liege darin aber auch die Chance, sich stärker gegen Populismus im Europawahlkampf zu positionieren. Denn auf der anderen Seite ist auch die Ablehnung rechtspopulistischer Parteien besonders hoch. 52% der Wahlberechtigten lehnen solche Parteien strikt ab. In Deutschland sagen sogar 2/3, sie würden niemals die AfD wählen.
Eine Konsequenz dieser Zahlen könnte eben sein, dass auch die etablierten Parteien auf diese Abgrenzung noch sehr viel stärker setzen sollten. Wenn Sie sich mal an den französischen Präsidentschaftswahlkampf 2017 erinnern, dann kann man da sehr schön sehen, dass Macron das sehr gut verstanden hat, genau auf diesen negativen Parteiidentitäten gegenüber den Populisten zu mobilisieren. Das heißt also, er wurde weniger für ein positives Programm gewählt, sondern sehr viel mehr als ein Schutz gegen Le Pen.
Die Bertelsmann Stiftung hat für ihre Studie knapp 24.000 Menschen aus insgesamt 12 europäischen Ländern nach ihren Einstellungen zu Populismus und ihren Wahlabsichten befragt. Als positiv für die Demokratie werteten die Autoren der Studie, dass 68% und damit 7 von 10 Europäern angaben, zur Wahl gehen zu wollen. Auch wenn die tatsächliche Wahlbeteiligung dann meistens doch niedriger ausfällt, bedeutet das einen signifikanten Anstieg gegenüber früheren Wahlen. Allerdings zeigten die Zahlen auch, dass Menschen an den politischen Rändern stärker mobilisiert würden, als das in der politischen Mitte der Fall sei. Dies sei eine große Gefahr, auch für die anstehende Europawahl, warnte Fehrkamp.
Weil das sehr leicht dann zu einer Verzerrung des Wahlergebnisses führen kann. Ich meine, das ist eine relativ einfache Rechnung. Wenn die 20% an den politischen Rändern zu 100% an der Wahl teilnehmen, die Wahlbeteiligung insgesamt aber nur bei 50% liegt, dann können sie auch mit 20% sozusagen aller Wahlberechtigten 40% aller Mandate erringen.
Fehrkamp sprach von einem Teufelskreis. Je stärker die antieuropäischen Parteien an den Rändern würden, desto größer werde der Zwang für die proeuropäischen Parteien, sich zu großen Koalitionen zusammenzuschließen. Dies würde wiederum diejenigen bestärken, die sich von den etablierten Parteien nicht repräsentiert fühlen. Der stärkste Motor für populistische Wahlentscheidungen, auch das stellt die Studie dar, liege in dem subjektiven Gefühl der Menschen, nicht vertreten zu werden.
Nach der Europawahl könnte der neue Präsident der EU-Kommission Manfred Weber heißen. Er ist der Spitzenkandidat der konservativen Parteien. Dass Weber die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 kritisch sieht, das ist eigentlich nichts Neues. Seine Ankündigung jetzt, das Projekt als möglicher Kommissionschef blockieren zu wollen, sie löst auch nach einigen Tagen in Berlin immer noch Ärger aus. Von dort Gudula Geuter.
Manfred Weber übt seit Jahren Kritik am Pipeline-Projekt. Jetzt aber hat die Ablehnung eine neue Qualität. Als Kommissionspräsident werde er alle Vorschriften anwenden, um Nord Stream 2 zu blockieren, hatte der CSU-Politiker vor wenigen Tagen einer polnischen Zeitung gesagt. Auch heute erntet er damit kontroverse Reaktionen, auch im eigenen Lager. Die Bundesregierung steht klar hinter dem Projekt, sowie große Teile von CDU und CSU. Kritisch, so wie Weber, sind vor allem CDU-Außenpolitiker wie Jürgen Hart oder Europaabgeordnete. Zu denen gehört auch Elmar Brok. Er glaubt laut Bild-Zeitung der Zusage Wladimir Putins nicht, dass Russland auch nach Fertigstellung der Pipeline weiter Gas durch die Ukraine leitet. Auch der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten Weber argumentiert am Morgen im ZDF mit Blick auf die Interessen anderer Staaten. Die deutsche Position, so betont er, respektiere er.
Aber ich möchte in Europa Verantwortung übernehmen und dann muss man eben auch andere Positionen respektieren. Die polnische, die litauische, die finnische Position.
Aber der Ausgleich kommt doch nicht, indem man ein Projekt stoppt.
Widerspricht ebenfalls im ZDF Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit Blick auf ein Interview Webers in der polnischen Polska Times.
Es ist ein deutscher Spitzenkandidat für das höchste Amt in der Europäischen Union. Und deshalb finde ich es schon sehr befremdlich, dass er uns dann in Deutschland über eine polnische Zeitung wissen lässt, dass er gegen ein Projekt ist, was seit vielen Jahren Deutschland unterstützt.
Weber gehe auf Stimmenfangen anderen Ländern auf Kosten Deutschlands, schimpft die SPD-Politikerin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier weist außerdem darauf hin, dass das Projekt inzwischen weit fortgeschritten ist. Ohnehin ist fraglich, ob ein Stopp rechtlich noch möglich ist. Weber antwortet eher allgemein.
Wir werden das Recht anwenden. Es gibt keine Sonderregelungen für russische Investoren in Europa.
Während der CDU-Politiker Altmaier umgekehrt im Deutschlandfunk betont,
nach dem Beschluss, den wir im Ministerrat vor wenigen Wochen getroffen haben, ist so, dass dieses Projekt unter bestimmten Voraussetzungen und Kriterien vollendet werden kann. Und die beteiligten Unternehmen, darunter übrigens auch viele Unternehmen aus Deutschland, tun das ihre, um diesen Kriterien gerecht zu werden.
Dabei geht es um die neue Gasrichtlinie, nach der das Projekt grundsätzlich möglich ist. Allerdings verlangen die europäischen Regeln, dass Betrieb und Leitung getrennt sind. Im Deutschlandfunk meint auch Claudia Kempfert, die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, für einen Stopp sei es jetzt ein wenig spät.
Die Genehmigungen sind ja alle erfolgt. Das Projekt ist in der Umsetzung und er wird es aus meiner Sicht nicht komplett stoppen können. Was er machen kann, ist, dass er mehr Auflagen verhängt, dass er noch mehr auch ökonomische Kosten damit verursachte, die für die Pipeline-Betreiber dann nicht mehr so attraktiv sind.
Wahlkampf nennt sie deshalb Webers Vorstoß. Wie das Projekt als solches zu bewerten ist, steht freilich auf einem anderen Blatt. Die Bundesregierung, die stets darauf verweist, es handle sich um eine privatwirtschaftliche Unternehmung, argumentiert mit Versorgungssicherheit. Dem allerdings widerspricht die Energieökonomin Kempfert.
Man rechnet wie in der Vergangenheit mit völlig überhöhten Gasbedarfen. Es ist zudem so, dass wir Pipelines haben, die auch nicht vollständig ausgelastet sind. Viele EU-Länder haben Flüssiggasterminals gebaut, die auch nicht ausgelastet sind.
Während die Kritiker des Projekts, so wie Weber, vor Abhängigkeit von Russland warnen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin sieht auch das anders. Man solle auf das Verbindende statt das Trennende setzen, findet sie, auch im Kontakt mit Russland.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter und um 23.33 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten. Erst vor einem Monat wurde Mosambik von einem mächtigen Zyklon heimgesucht. Mehr als 1.000 Menschen kamen damals ums Leben. Jetzt hat das Land in Südostafrika mit dem nächsten Sturm zu kämpfen. Jana Gent.
Mindestens ein Mensch starb in der Hafenstadt Pemba. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht klar. Und doch sind Häuser abgedeckt, Hütten komplett zerstört, Felder verwüstet und Bäume umgeknickt worden. Strom- und Telefonleitungen sind unterbrochen. Vorsorglich waren mehr als 30.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Katastrophenschutzbehörde sagt, sie habe genügend Ressourcen, um 140.000 Menschen 2 Wochen lang zu versorgen. Ob das reicht, ist aber fraglich, denn die eigentliche Gefahr ist noch nicht gebannt. Der Wirbelsturm hat sich zwar abgeschwächt, bringt aber enorme Regenmengen mit sich. Die Vereinten Nationen warnten, dass doppelt so viel Regen fallen könnte wie in der Stadt Beira, in der vor 6 Wochen Zyklon Idai gewütet hatte. Mit dessen Folgen ist Mosambik nach wie vor beschäftigt. Nun werden auch in den nördlichen Provinzen Cabo Delgado, Nampula und Niassa Überschwemmungen und Erdrutsche erwartet und damit verbundene Ernteverluste. Schließlich ist diese Gegend Mosambiks sehr ländlich geprägt. Auf der Insel Ibo soll Kenneth gut 90% der Häuser beschädigt oder zerstört haben. Im vorgelagerten Inselstaat der Komoren waren durch den Zyklon 3 Menschen ums Leben gekommen. Rund 1.000 wurden obdachlos.
Die Russin Maria Butina hat vergangenes Jahr in den USA für Schlagzeilen gesorgt. Sie soll versucht haben, die Waffenlobby NRA als Spionin zu unterwandern. Dafür wurde sie jetzt verurteilt. Martin Ganselmeier.
Butina habe als nicht registrierte Agentin für die russische Regierung in Washington gearbeitet, so das Gericht. Ihre Tätigkeit sei gefährlich für die USA gewesen. Dagegen hatten Butinas Verteidiger betont, die junge Russin habe lediglich zu einem besseren Verhältnis zwischen Russland und der neuen US-Regierung beitragen wollen. Da Butina bereits seit Juli im Gefängnis sitzt, muss sie nun voraussichtlich noch bis zum Herbst in US-Haft verbringen, bevor sie nach Russland abgeschoben wird. Butina hatte beste Kontakte zu republikanischen Politikern und konservativen Kreisen in Washington aufgebaut. Die rothaarige Waffenliebhaberin aus Westsibirien ließ sich gerne mit Schnellfeuergewehren abbilden und verschaffte sich Zugang zur Führungsspitze der US-Waffenlobby NRA. Was Butina nicht wusste, ihre Kommunikation mit einem Regierungsbeamten in Russland wurde von der US-Bundespolizei FBI abgefangen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die junge Russin zwar keine traditionelle Spionin. Als nicht registrierte Agentin habe sie jedoch Zugang zu einflussreichen Personen gesucht, die für Spionagetätigkeiten empfänglich sein könnten.
Im vergangenen Sommer hatte ein schwerer Brand auf der ICE-Strecke in Siegburg bei Bonn schwere Schäden angerichtet. Die Ursache dafür bleibt ungeklärt, und zwar abschließend. Jörg Sauerwein.
Monatelang hatten Brandexperten und Ermittler nach Spuren gesucht und versucht herauszubekommen, wie es zu dem fatalen Brand kommen konnte. Ohne Erfolg. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Funke von einem vorbeifahrenden Zug das Feuer ausgelöst haben könnte, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft. Aber genauso wenig könne man andere Ursachen wie zum Beispiel eine Glasscherbe, eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe oder Brandstiftung mit Sicherheit ausschließen. Wegen des starken Feuers seien keine eindeutigen Spuren mehr zu finden gewesen. Deshalb könne man jetzt auch nicht mehr gegen möglicherweise verantwortliche Personen ermitteln, heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter. Im August hatte sich direkt an der ICE-Strecke in Siegburg ein kleiner Böschungsbrand innerhalb kurzer Zeit zu einer Feuerwalze entwickelt. Durch den Brand wurden insgesamt 32 Menschen verletzt und 9 Häuser zerstört. Vorher hatte es eine wochenlange Hitzeperiode ohne Regen und mit Temperaturen deutlich über 30 Grad gegeben.
Kaum eine Schauspielerin hat so lange vor der Kamera und auf der Bühne in Deutschland gestanden wie sie. Jetzt ist Ellen Schwiers im Alter von 88 Jahren gestorben. Peter Jungblut.
Gerade weil sie ihr Leben lang eine starke, selbstbewusste und unabhängige Frau war, litt Ellen Schwiers in den vergangenen Jahren unter ihrem Gesundheitszustand, der sie nach eigener Aussage weitgehend ans Bett fesselte.
Man nennt mich eine starke Frau, ich weiß es gar nicht, ich fühle mich gar nicht so stark. Ich habe oft mich danach gesehnt, mich anlehnen zu können, aber man leiht mir nicht die Schulter, weil man denkt, ich habe selber so eine Breite. Wahrscheinlich liegt es auch daran.
1930 in Stettin geboren, zog Ellen Schwiers häufig um. Ihr Vater war Schauspieler, unterrichtete sie bereits früh und vermittelte sie an eine Schauspielschule.
Ich wollte nie Schauspielerin werden, ich hätte gerne studiert. Aber nach dem Krieg sah das sehr ärmlich bei uns aus. Wir besaßen wirklich nichts mehr. Und insofern habe ich meinen Vater verstanden, der gesagt hat, du hör mal, wenn einer studiert, dann sind es die Söhne, aber nicht du.
Nach ersten Erfahrungen am Theater Koblenz stand sie 1949 zum ersten Mal vor der Kamera. Fortan wurde sie gern als femme fatale besetzt, als verführerische, aber auch unheilbringende Frau, etwa im Kriminalfilm Der letzte Zeuge von 1960, aber auch als Stewardess Katrin im reißerischen Actionfilm mit dem bezeichnenden Titel Der Satan mit den roten Haaren. Enorm fleißig und diszipliniert wie sie war, schaffte es Ellen Schwiers auch häufig in populäre Fernsehproduktionen, wirkte in zahlreichen Tatortfolgen mit und scheute keine Episodenauftritte im Bullen von Tölz oder im Forsthaus Falkenau.
Peter Jungblut berichtete und Konrad Busen fasst für uns jetzt den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Trotz der lauten Proteste und wütenden Reden auf der Hauptversammlung von Bayer, die Aktie konnte an diesem Freitag zulegen und auch auf Wochensicht steht der Bayer-Aktienkurs leicht im Plus. Allerdings, seitdem vor rund 3 Jahren Bayer offiziell mit Monsanto Gespräche über eine Übernahme zu führen begann, haben Bayer-Aktien fast 40% ihres Werts verloren. Bayer ist mit seinen großen Verlusten auch ein Grund dafür, warum der DAX noch so weit entfernt ist von seinem letzten Rekordhoch Anfang des letzten Jahres. Während in dieser Woche der Schweizer Aktienindex ein neues Rekordhoch erreichte, auch der Nasdaq-Auswahlindex und der S&P 500 in den USA, der DAX hat noch gut 11% nach oben zu überwinden bis zu einem neuen Allzeithoch. Bei 12.315 Punkten hat der DAX den Handel an diesem Freitag beendet. Immerhin auf Tages- und Wochensicht leicht im Plus. Und immerhin ein Rekordhoch gab es im Lauf der Woche in Frankfurt. Und zwar bei den Aktien von SAP, dem Softwarekonzern. Ihr Kurs stieg im Lauf der Woche um rund 14% nach oben. Das erste Quartal bei SAP lief deutlich besser als gedacht. Die Jahresprognose wurde angehoben. Deutlich besser als gedacht auch das Wirtschaftswachstum in den USA. Die Nachricht ließ den Euro deutlich absinken. Er steht mit etwas über einem Dollar 11 auf dem niedrigsten Stand seit 2 Jahren.
Aus Frankfurt der Börsenbericht von Konrad Busen. Und in Frankfurt an der Börse, da hat Bayer heute natürlich auch eine Rolle gespielt. Eigentlich sollte die Übernahme der US-Firma Monsanto ein Coup werden aus Sicht des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer. Doch Stand heute ging die Fusion gründlich nach hinten los. Wir haben es gerade gehört. Innerhalb weniger Zeit haben die Aktien des Konzerns fast die Hälfte an Wert verloren. Den ganzen Tag über hat die Hauptversammlung heute in Bonn gedauert und sie endete mit einer heftigen Ohrfeige für den Vorstand. Ihm wurde die Entlastung durch die Aktionäre verweigert. Gut 55% haben gegen die Entlastung gestimmt. Ute Scheins berichtet.
Aktionärsvertreter sprechen von einem historischen Ereignis. Es ist das erste Mal, dass einem amtierenden DAX-Vorstandschef so etwas passiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Wenning wurde dagegen entlastet. Auf der Hauptversammlung des Bayer-Konzerns ging es ungewohnt heftig zu. Bei einem stundenlangen Sitzungsmarathon musste sich Bayer-Chef Werner Baumann jede Menge kritische Fragen gefallen lassen. Denn viele Aktionäre waren sauer, weil ihre Aktien innerhalb nur eines Jahres um fast 40% an Wert verloren haben. Der Kurs war nach der Übernahme des US-amerikanischen Saatgutherstellers Monsanto und 2 verlorenen Schadenersatzprozessen eingebrochen. Wegen eines glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels von Monsanto ist Bayer in den USA mit über 13.000 Klagen konfrontiert. Vertreter großer Vermögensverwalter haben dem Bayer-Management vorgeworfen, die Rechtsrisiken falsch eingeschätzt zu haben, die mit der Übernahme verbunden waren. Fondssprecher sprachen von einem Scherbenhaufen. Ein Aktionärsschützer sagte, der Verlust an Wert und Reputation bei einem DAX-Konzern in so kurzer Zeit sei eine Schande. Doch Vorstandschef Baumann blieb seiner Argumentation treu, dass der Kauf von Monsanto strategisch richtig gewesen sei und Glyphosat, wenn es sachgemäß angewendet wird, ein sicherer Wirkstoff. Er verwies auf über 100 Studien, die das belegen sollen. Dass ein Vorstandschef durch die Anteilseigner nicht entlastet wird, sei eine Zeitwende bei Bayer, sagte ein Aktionärsschützer. Im vergangenen Jahr noch lag die Zustimmung bei gut 97%. Das heißt, innerhalb nur eines Jahres ist das Vertrauen der Aktionäre massiv geschwunden. Grundsätzlich ist es so, wenn die Mehrheit der Aktionäre dem Vorstand die Zustimmung verweigert, hat das rechtlich erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen. Doch der Imageschaden ist enorm und dürfte eine Personaldebatte darüber auslösen, ob noch die richtigen Manager an der Unternehmensspitze stehen. Offen ist, wie der Aufsichtsrat mit dem Votum der Aktionäre umgeht.
Aus Bonn der Bericht von Ute Scheins. Der Aufstieg Chinas zur politischen und wirtschaftlichen Weltmacht ist für die meisten Beobachter schon längst Realität. Mit der neuen Seidenstraße, einem riesigen Infrastrukturprojekt, könnte diese Macht noch weiter wachsen. Und es gibt nicht wenige, die das wiederum kritisch sehen. Sie verweisen auf eine Reihe von Aspekten im Zusammenhang damit. Der Präsident der Volksrepublik, er wollte die Kritiker beim zweiten Gipfeltreffen zur neuen Seidenstraße demonstrativ besänftigen. Und zugehört haben ihm dabei prominente Besucher aus der ganzen Welt. Aus Peking meldet sich Axel Dorloff.
Die erste Reihe war prominent besetzt. Russlands Präsident Wladimir Putin, Ungarns Staatschef Viktor Orban, der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Zum Auftakt des Seidenstraßengipfels in Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das chinesische Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße gegen internationale Kritik verteidigt. Gleichzeitig aber Veränderungen angekündigt. Wir werden an unserem offenen Konzept festhalten. Wir sind kein exklusiver Club. Wir setzen auf grüne Infrastruktur und wollen grüne Investitionen vorantreiben. Wir wollen das gemeinsame Zuhause, in dem wir leben, schützen. Alles soll auf transparente Weise geschehen und es wird null Toleranz für Korruption geben. Bei der neuen Seidenstraße geht es um ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Straßen, Zugstrecken und andere Infrastrukturprojekte. Aber die Initiative ist umstritten. Kritiker monieren, dass verbindliche Regeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte an, die Seidenstraßenprojekte qualitativ zu verbessern. Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die generellen internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren. Bislang profitieren nämlich vor allem chinesische Unternehmen. Bis zu 90% aller Seidenstraßenprojekte gehen an Firmen aus China. Kritiker warnen gerade ärmere Länder vor einer Schuldenfalle und vor politischen Abhängigkeiten von China. Deutschland wird auf dem Gipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Der sitzt zwar in Peking nur in der zweiten Reihe, weil er nicht zu den Staats- und Regierungschefs gehört, hat aber trotzdem Botschaften an die chinesischen Gastgeber.
Deutschland und die großen EU-Staaten, Frankreich, Spanien, Großbritannien, haben eine gleichlautende, geschlossene Botschaft auf dieser Konferenz vertreten. Wir wollen einen freien, offenen Welthandel. Wir wollen einen Austausch auf der Basis von Gleichberechtigung, von gleichen Bedingungen für Unternehmen und Bürger in den beteiligten Staaten. Ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz, zu sozialer Sicherheit und zu Menschenrechtsstandards weltweit.
Eins wird in Peking deutlich. Die neue Seidenstraße ist mehr als Zugstrecken bauen und neue Häfen finanzieren. Vertreter von über 100 Ländern nehmen an der Konferenz teil. Allein 37 Staats- und Regierungschefs, die begeistert in der ersten Reihe sitzen. Die Initiative Neue Seidenstraße zielt auch darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden. Chinas globaler Einfluss wächst.
Aus Peking berichtete Axel Dorloff. Die Bombenanschläge auf Kirchen und Hotels am Ostersonntag haben in Sri Lanka mehr als 200 Menschen das Leben gekostet. Die Lage bleibt vor diesem Wochenende angespannt. Es wird vor neuen Attentaten gewarnt. Touristen werden deshalb aufgerufen, das Land möglichst umgehend zu verlassen, zumal heute Schusswechsel zwischen Polizei und mutmaßlichen Extremisten gemeldet wurden. Außerdem einige Festnahmen und offenbar wurde auch eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates gefunden. Bernd Muschborowska berichtet.
Höchste Sicherheitsvorkehrungen in Colombo und Umgebung. Nach den Terroranschlägen am Ostersonntag ist die Gefahr offenbar noch nicht vorüber. Die US-Botschaft in der Hauptstadt von Sri Lanka warnte auf Twitter vor neuen Anschlägen an diesem Wochenende und rief dazu auf, Kirchen und große Menschenmengen zu meiden. Aus Sicherheitsgründen hat die katholische Kirche in Colombo alle Gottesdienste bis Ende des Monats abgesagt. Premierminister Ranil Wickremesinghe sagte, es seien noch nicht alle Verdächtigen gefasst. Die Sicherheitskräfte haben schon eine ganze Menge Leute festgenommen, aber es sind noch einige der aktiven Mitglieder dieser Gruppe auf der Flucht. Sie könnten Sprengsätze bei sich haben oder irgendwo welche versteckt haben. Deshalb müssen wir diese Leute finden und auch die Sprengsätze. Die Selbstmordattentäter vom Ostersonntag stammten mehrheitlich aus guten, wohlhabenden Verhältnissen. Zwei von ihnen waren Brüder, Söhne eines sehr reichen Gewürzhändlers in Sri Lanka, der in höchsten gesellschaftlichen Kreisen und mit führenden Politikern des Landes verkehrte. 76 Verdächtige sind inzwischen in Haft. Die Mitglieder der Terrorgruppe in Sri Lanka hätten zwar alle Mittel gehabt, um einen Anschlag solchen Ausmaßes zu verüben, meint Premierminister Wickremesinghe. Das Know-how müsse aber von außen gekommen sein.
They're well enough on their own to move around and to book cars, may even be to buy.
Sie waren wohlhabend und in der Lage, Autos, Motorräder oder andere Fahrzeuge zu kaufen. Aber sie mussten irgendwie an den Sprengstoff rangekommen sein und sie wurden trainiert. Die ganze Planung konnte nicht allein hier in Sri Lanka erfolgt sein. Deshalb untersuchen wir auch mögliche Kontakte zum IS. Einige von denen waren in Syrien und sind zurückgekehrt. Es sieht so aus, als ob sie von der IS-Doktrin beeinflusst wurden. Für die Nachbarn der Selbstmordattentäter in einem der wohlhabenden Stadtteile von Colombo ist die Erkenntnis, dass die Terroristen unter ihnen gelebt haben, ein Schock. Der Schriftsteller Pramudita Anjana.
You know, you don't suspect people, you just live, right?
Wie kann man denn annehmen, dass jemand so etwas vorhat? Man kann doch einen Terroristen nicht einfach an seinem Aussehen erkennen. Man begegnet sich auf der Straße und hat normalen Kontakt im Alltag. So etwas erwartet doch niemand.
You live your normal lives, but we never expected this to happen.
Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge in Sri Lanka, der Islamistenführer Zahran Hashim, ist nach Angaben der Regierung bei einem der Selbstmordanschläge ums Leben gekommen. Inzwischen haben die Behörden in Sri Lanka die Zahl der Opfer deutlich nach unten korrigiert. Das Gesundheitsministerium in Colombo geht jetzt davon aus, dass ca. 250 Menschen ums Leben gekommen sind. Und nicht, wie zuletzt angegeben, fast 360. Auch die Zahl der Verletzten sei deutlich niedriger, hieß es. Sie liege bei knapp 150 und nicht bei über 500.
Aus Sri Lanka berichtete Bernd Muschborowska. Lange Zeit galt Spanien als ein Land, das immun ist gegen Rechtspopulismus. Diese Zeit scheint aber vorbei zu sein. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Sonntag könnte die rechte Partei Vox zweistellig abschneiden. Umso schwieriger dürfte danach die Regierungsbildung werden, mit der stand heute erneut der noch amtierende Premierminister Pedro Sánchez von der Sozialistischen Partei betraut werden könnte. Aus Madrid dazu Marc Dugge.
So aggressiv war ein Wahlkampf in Spanien schon lange nicht mehr. Es wurde bezichtigt, beschimpft und beleidigt, auch in den zwei Fernsehdebatten. Dass ausgerechnet Pablo Iglesias, der sonst stets empörte Chef der Linkspartei Podemos, seine Konkurrenten zur Mäßigung aufrief, sagt viel. Es war vor allem das Thema Katalonien, das die Gemüter erhitzt hat. Während die linken Parteien für einen zumindest vorsichtigen Dialog mit den Separatisten werben, fordern die Konservativen harte Kante. Zum Beispiel Albert Rivera von den konservativ-liberalen Ciudadanos. Herr Sánchez ist mit den Separatisten an die Macht gekommen und will an der Macht bleiben, dank jenen, die versucht haben, unser Land zu zerstören. Grobe Pinselstriche statt Feinzeichnung. Das ist Wahlkampf, erst recht in Spanien. Natürlich ging es auch um die Klassiker, um Steuer-, Renten- und Familienpolitik. Das Thema Außenpolitik blieb dagegen komplett außen vor.
Jeder, der den Wahlkampf von außen beobachtet hat, muss zu dem Ergebnis kommen, dass Spanien allein in der Welt ist,
schrieb gerade ein Kolumnist der Zeitung El País. Und tatsächlich, auch die Fernsehdebatten wurden fast komplett von innerspanischen Themen beherrscht. Wie sie sich die Zukunft Europas vorstellen, darüber hüllten sich die Parteien in Schweigen. Und das in Zeiten, in denen die Europäische Union eine schwere Krise durchmacht. Dabei ist Spanien das viertgrößte Land der Eurozone, ein Land, das auch Deutschland verstärkt braucht. Nicht umsonst sagte Bundesaußenminister Heiko Maas kürzlich in Madrid:
Wir wollen, dass es in Europa mehr Spanien gibt in Zukunft. Die Pro-Europäer müssen bei allen Diskussionen, die es gibt innerhalb der Europäischen Union, aber auch die von außerhalb in die Europäische Union getragen werden. Wir müssen uns mehr zusammenschließen. Denn je.
Doch das ist schwierig in Zeiten, in denen die Zusammenarbeit mit Ländern wie Italien oder Ungarn komplizierter wird und Großbritannien sogar komplett den Club verlässt. Spanien bekommt mehr Gewicht. Bis zuletzt ist das Land in Brüssel aber eher zurückhaltend aufgetreten und hat selten mit eigenen Initiativen geglänzt. Die aktuelle Regierung versucht, das zu ändern. Miguel Otero vom Politikinstitut Elcano kommt dennoch zu dem Schluss:
España golpea por debajo de su peso.
Spanien verkauft sich unter Wert in internationalen Beziehungen und auch in europäischen Angelegenheiten. Dabei versteht sich Spanien als Brückenkopf zu Lateinamerika. In der Venezuela-Krise übernahm die Regierung in Madrid die Führung für die Europäische Union. Spaniens Wort hat hier besonderes Gewicht, aber auch dazu kein Wort im Wahlkampf. Immerhin, keine der großen spanischen Parteien macht offensiv Stimmung gegen die Europäische Union, anders als in Italien, Polen oder Ungarn. Die Spanier sind derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt. Aber die Europawahlen kommen ja noch.
Aus Madrid war das Marc Dugge. Und was an dieser Stelle noch fehlt, ist die Presseschau. Und Sonja Helmke hat sie dabei.
Ja, viele Kommentatoren widmen sich Chinas Projekt der neuen Seidenstraße. Sie sehen die Initiative allerdings überwiegend kritisch. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen resümiert: Inzwischen operiert China aus einer Position der Stärke und findet selbst in EU-Ländern, Italien, Griechenland offene Türen für strategische Investitionen. Das schafft Abhängigkeiten. Der Seidenstraßengipfel in Peking ist also weit mehr als eine Propagandaschau. Die Volksstimme aus Magdeburg meint, die Mischung aus Dirigismus, staatlichem Investitionsschutz und freiem Unternehmertum hat China zu einem Global Player gemacht, dessen Spielstärke größer ist als die Europas. Chinas Projekte in Afrika zeigen schon jetzt mehr Wirkung als das Klein-Klein der nationalen Entwicklungshilfe europäischer Staaten. Das neue Deutschland sieht folgendes Problem. Würde es der EU und den USA nicht selbst um den eigenen Vorteil gehen, dann hätten die Staaten in Afrika, Asien und auch in Europa, die nun angeblich in die Fänge Chinas geraten, gar keinen Grund, sich auf dessen Bedingungen einzulassen. Ähnlich äußern sich die westfälischen Nachrichten aus Münster. Es mögen in 10 oder 15 Jahren keine führenden Politiker entlang der neuen Seidenstraße behaupten, sie hätten die Risiken nicht einschätzen können. Denn nicht zuletzt der genauere Blick auf die neokolonialen Bestrebungen Pekings in den rohstoffreichen afrikanischen Staaten zeigen, dass China mit seiner Handelsstrategie ein klares Ziel verfolgt: Wirtschaftsmacht Nummer 1 zu werden. Zum FDP-Bundesparteitag in Berlin. 86,6% sind immer noch ein Traumergebnis, schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung zur Wiederwahl von Parteichef Lindner. Mehr zu schaffen machen ihm sicher die unablässigen Mäkeleien an seiner Partei. Zu fordernd, zu kalt, zu frauenfeindlich und immer noch angeschlagen. Die Nörgeleien können nicht platt genug sein. Dabei sind die Liberalen besser drauf als je zuvor. Gefestigt und unaufgeregter als früher zeigt sich auch der Chef. Der Münchner Merkur nennt die Situation der Freien Demokraten paradox. Der FDP geht es gut wie selten in ihrem wechselvollen Leben. Trotzdem ist sie das Mauerblümchen der deutschen Politik. Die große Kulturschlacht Gut gegen Böse wird von Grünen und AfD geschlagen. Und Deutschland geht es so gut, dass viele Bürger glauben, auf die wirtschaftspolitische Kompetenz der Liberalen verzichten zu können. Für die Ludwigsburger Kreiszeitung gibt es Gründe dafür, dass die FDP bei gleicher Ausgangslage immer noch bei 8% dümpelt, während die Grünen auf über 20% hochgeschossen sind. Die FDP schleppt die Altlast des Neoliberalismus mit sich herum, der in der Finanzkrise und in der Krise des Arbeitsmarktes gründlich gescheitert ist.
Und das war die Presseschau mit Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion. Und das war unser Journal vor Mitternacht, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Restabend und ein schönes Wochenende.